Wir müssen den Sozialstaat abschaffen. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zur Retro-Kategorie. Ja. Wir sitzen hier heute mit unserem Gast Alex Barbian. Herzlich willkommen again, was sich überhaupt nicht unorganisch anfühlt.
Jetzt kommen wir zum spannenden Teil.
Und wir reden heute über das KZ-Fake-Album, das Promo-Album zu Urlaub fürs Gehirn, was sich in der Abstimmung klarstens und deutlichstens durchgesetzt hat gegen die anderen beiden KZ-Alben oder Mixtapes, nämlich das ganz oben Mixtape und das Album KZ und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Mhm. Jetzt weiß ich, dass wir alle schon sehr heiß sind, auf dieses Album und über dieses Album zu reden von 2011. Ich möchte aber, bevor wir hier selbst reingehen, eine Sache noch machen, weil wir ja eigentlich sonst zu fest zu dritt in einer großen Runde in diesem Podcast sitzen, nämlich mit unserem Podcast-Buddy Torben. Und der aber gerade, also er hat es nicht bekommen, aber seine Partnerin das gemeinsame Baby bekommen hat. Und der deswegen gerade ein bisschen abstinent ist aus diesem Format. Und ich weiß, dass er auch sehr neidisch ist, dass wir heute in einer anderen Runde über dieses Album sprechen können. Und er hat uns eine Sprache da gelassen, um uns vielleicht so ein bisschen einzustimmen. Und die würde ich euch am Anfang gerne geben.
Kurz nochmal die Frage, bist du zufrieden mit dem Abstimmungsergebnis gewesen? Ja, oder Alex?
Natürlich.
Okay.
Ich habe ja sogar selbst mitgestimmt.
Demokratie.
Ja.
So kann es funktionieren.
Für das Album, das wir heute besprechen werden.
Wir gehen rein für die First Impressions, vielleicht für unsere Einleitung.
Hey Leute, was geht ab? Torben hier aus der Elternzeit. Und ich sag mal so, ein Baby haben, ein neues Leben in die Welt setzen und so, schön und gut. Aber über das KZ-Fake-Album sprechen, oh, da bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich nicht mit dabei sein kann. Deswegen wollte ich es mir nicht nehmen lassen, den ein oder anderen Gedanken mit euch dazu zu teilen. Denn im Grunde für mich das beste KZ-Album, was es überhaupt jemals gab. Auf jeden Fall irgendwie besser als das Original Urlaub fürs Gehirn. Ey, es war so geil damals, als 2011 Steiger dieses Ding auf dieser ominösen YouTube-Kanals-Plattform hochgeladen hat. Und ich weiß noch, wie jemand von uns das runtergeladen hat, wir es auf dem Weg zum Splash gehört haben und vollkommen erschlagen waren davon, was für ein Wahnsinn darauf passiert auf diesem Album. Mit wildesten Cross-Referenzen von 50 Cent über Curse zu Celine Dion. Absoluter Wahnsinn einfach. Und ich liebe es bis heute, das Ganze immer mal wieder zu hören. Bin auch immer wieder verwirrt, wenn ich dann das Original Urlaub fürs Gehirn höre. Stimmt, weil ich mir immer wieder denke, hey, das sind doch die falschen Texte da gerade. Das sind doch was für Presslufthämmern. Das ist doch eigentlich Sound für die starken Frauen, die sich beim Mann auch mal ans Arschloch trauen. Und vieles, vieles, vieles mehr, was da für Features teilweise auch drauf sind. Natürlich alles nicht ausgeschrieben, auch auf den Tracklist, so dass man das Ganze so ein bisschen raushören musste. Von Tour, Mach One, Boba Fett mit diesem wahnsinnigen DJ-Song. bis hin zu den ersten Parts von Juju und Nura, die es überhaupt mal gab. Also eine große Freude, das immer wieder zu hören. Wobei ich auch mich dran erinnere, jedes Mal, wenn ich es irgendwie schaffe, das am Stück ganz durchzuhören, denke ich mir an irgendeinem Punkt, boah, jetzt reicht's aber auch langsam. Und dann ist mal wieder gut für so ein Jahr. Aber so einmal jährlich sollte man sich eigentlich das KZ-Fake-Album geben. Deswegen ganz viel Spaß euch heute noch darüber zu quatschen. Und wir hören uns.
Ja, Leute. Das war's. Ich hoffe, du hast hier unsere Zwischeneinwürfe, du kriegst es irgendwie hin, dass wir Sprache und Einwürfe von mir und Alex irgendwie zusammenfügen können.
Ich bin doch Profi-Cutter.
Ja, aber er hat natürlich einfach schon vieles richtig gesagt. Nur du hast gesagt, wenn die das als Platte rausbringen würden, alles vorbei. Ich sag dir, was noch geiler würde. Ich habe hier, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt, 300 Euro für die Platte würde ich auch machen. Ich würde aber vielleicht sogar einen bis zu vierstelligen Betrag machen für eine Show. Wo sie nur das Ding spielen.
Vierstellig.
Bis zu viel. Vielleicht. Mal gucken. Ist ja also, ja, ich glaube, sie haben halt noch nie, also ich habe immer auch das Gefühl, das ist so ein Werk für KZ, wo die eigentlich nicht so richtig drüber sprechen, aber es ist schon die Basis für eine ganz, für unmögliche Bordellrichtung.
Für VSK.
Ja, genau.
Und alles andere. Es ist der Gründungsethos von ganz, ganz, ganz viel Berliner Hip-Hop-Geschichte, muss man sagen.
Ja, genau.
Also was auf dem Promo-Album passiert.
Bleibt auf dem Promo-Album.
Nein, ist das Fundament, ist das Fundament.
Ja, ich finde, Tom hat das, ich habe das anders in Erinnerung mit, wie das Album an mich gekommen ist oder was der Mythos davon war, ist nämlich so gewesen, dass Steiger auf Facebook, so als Pseudo-Boomer, quasi eine Direktnachricht geschickt dann an, ich weiß nicht mehr wen, und
Diana,
sagt, hey,
an Diana.
Okay. Diana. Bitte, mit absoluter Diskretion halten und nicht weiter teilen. Hier ist der Link zum Album, bitte nicht teilen. Und es hat sich echt angefühlt in dem Moment.
Viel Spaß, einfach
höchste Diskretion und viel Spaß damit. Ich weiß, viele Leute, die uns zuhören, werden irgendwie Hintergründe wissen, aber ich will trotzdem nochmal ganz kurz in zwei Zeilen setzen, was ist dieses Album eigentlich? Ja, KIZ hat einfach quasi, das war auch diese Zeit, wo einfach viel gefeilschert wurde und vorher bei Fatrap Hochland einfach eine zweite Version von Urlaub fürs Hirn gemacht, wo zumindest teilweise ähnliche Texte waren, teilweise ähnliche Beat, aber auch komplett durcheinander, mit völlig absurden Lines, nicht abgemastert, mit Effekten, alles drauf geschissen und sich einfach einen Gag gemacht haben. Und dieser Mythos ist geblieben und vielleicht sogar, wie Tom auch gesagt hat, länger geblieben als das echte Urlaub fürs Gehirn-Album und hängen geblieben. Für eigentlich, ich sag mal so, für den Rap-Stamm ist dieses Album wahrscheinlich eins der wichtigsten drei Alben, die jemals gemacht wurden. Das ist so, das ist genau diese Nerd-Scheiße und Hintergründe, und ich freue mich jetzt da reinzugehen und mehr darüber zu sprechen. Ist es, Alex, damals genauso auch zu dir gekommen? Hast du einen Facebook-Beitrag gesehen? Hast du
so runtergeladen? Nein, ehrlich gesagt, ich kenne die Geschichte auch nur sozusagen aus der Nacherzählung. Also ich habe nicht Steigers Post gesehen damals.
Ich habe den tatsächlich gesehen.
Das ist schlimm eigentlich. Das ist legendär. Ich kenn's tatsächlich, also ich habe es irgendwann auch bei einem File-Sharer da irgendwie runtergeladen und so. Aber ich kenn's mainly von YouTube, und deswegen direkt mal zum Einstieg auch die Frage an euch. Gibt es eine offizielle Tracklist zu diesem Album?
Schwierig.
Weil ich kenne die Songanordnung in unterschiedlichsten Reihenfolgen.
Dieses Promo-Album ist ja auch deswegen ein Promo und eine Art, also für mich war es auch, ich habe das früher auch nicht Promo, ich habe es immer das KIZ-Fake-Album. Es war immer klar, welches damit gemeint ist, weil es ist ja offensichtlich von den echten KIZ-Leuten, aber es ist halt ein fucking Fake-Album. Und ich finde, genauso fake ist auch die Tracklist, weil für mich gibt es keine feste, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde, jeder macht sich das so ein bisschen, wie er will. Und also je nachdem, welchen YouTuber man dafür ansteuert. Das macht einen riesigen Unterschied tatsächlich.
Ich glaube, im Grunde genommen, die wahrscheinlich nerdigste und richtigste Antwort ist wahrscheinlich, du hast jeden Song, hast du ja einen klaren Vorbild zu dem Originalalbum.
Ja.
Mhm. Und da könntest du sagen, okay, die Originalalbumreihenfolge zu, du kannst die Song teilweise
Du kannst die alle matchen.
So, für mich ist die Wahrheit natürlich aber trotzdem eine andere. Für mich ist es natürlich, ich habe das irgendwo auch selber runtergeladen. Irgendwo auf irgendeinem USB-Stick wird es schon rumliegen. Aber wenn ich es höre, dann ist es für mich der Upload von Roffelflex.
Ja.
Das ist ein YouTube-Video von 2011, das ganze Album in einem Stück, wo nicht die einzelnen Songs hintereinander kommen, weil dann kommt keine Werbeunterbrechung. Mhm. Und deswegen höre ich so. Und ich glaube, dort ist es eigentlich falsch angeordnet. Aber das ist 90% der Runs, die ich gehört habe ich in dieser Reihenfolge gehört, und es ist für mich, fühlt sich auch so inzwischen richtig an.
Ja, bei diesem Upload ist es tatsächlich so, da ist es sehr, sehr nah an dem Matching von den echten Titeln quasi. Er hat sich daran orientiert und hat diese Zuordnung gemacht und hat es dann in die Reihenfolge gebracht, wie es auf dem echten Urlaub fürs Gehirn-Album ist.
Ich glaube tatsächlich nicht.
Mhm. Aber ich habe das ja in der Vorbereitung relativ tolle Nachvollziehung. Deswegen würde ich sagen, ist tatsächlich so, doch, weil
ist so.
Ich auch viel bei meiner Lieblingsplattform Genius reingeguckt habe, und es deckt sich, da ist es nämlich auch so angeordnet, es deckt sich mit dem Roflex Upload, ist für mich auch ein immens wichtiger Teil dieser Hörerfahrung, dass ich keine einzelnen Tracks aus diesem Album höre. Wenn ich das anmache, habe ich 51 Minuten vor mir, und die können halt auch nicht sauber geskippt werden, weil
die ganze mitsprechen.
Es gibt kein, ja, sie
das
kann
ist
nicht
überhaupt nicht der Fall. Das ist so ein Quatsch. Also Deutschland schafft sich ab, ist einfach der vorletzte Song, und das ist der Naturkunde-Museum-Song, und das ist auf dem Original-KIZ-Album einfach der dritte Song. Und Küss mir den Schwanz ist als erstes eigentlich, ist eigentlich der Opener auf dem KIZ-Album, kommt beim Roffelflex-Upload als 13.
Okay.
Der, by the way, im Original auch sehr geil ist. Als Tarek sagte, dass wir jetzt zu Universal gehören, habe ich zum ersten Mal von Universal gehört. Ein Verse Universal zerstört.
Okay, dann lass es mich korrigieren. Dann ist die Roflex, der Roflex-Upload angeglichen an, wie es bei Genius ist oder andersrum. Aber da gibt's bei Genius gibt's eine offizielle Track-Reihenfolge und die entspricht diesem Upload. Jetzt kann man sich fragen, ist eine klassische Henne-Ei-Diskussion jetzt ehrlich gesagt.
Henne und Ei.
Aber ich finde, das sind zwei zentrale Anlaufstellen für dieses Album und deswegen ist das für mich eine inoffizielle Reihenfolge.
Ich werf hier mal noch die Discogs-Tracklist mit rein.
Oh mein Gott.
Da gibt's auch eine. Ja, da gibt's
aber
auch eine.
Aber es gibt keine Physical Media da dazu, oder?
Nein.
Oh, das wäre so krass.
Gibt's nicht, aber es ist trotzdem... Es ist trotzdem bei Discogs eingegliedert und da sind die Songs auch tatsächlich, also die Songs haben keine Namen dort, sondern die heißen Track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so, aber sie haben halt eine Songlänge und eine Featureliste.
Ah, krass. Okay.
Also vielleicht ist das auch die seriöseste Version einer Tracklist, die so existiert.
Man muss sagen, alle von diesen Sachen, die wir gerade benannt haben, sind halt more or less user-based, ne? Also wir verlassen uns halt immer darauf, dass irgendjemand das da halt mal reingeschrieben und zugeordnet hat. Das ist halt so.
Ja.
Und ich glaube halt
Nico,
auch...
Nico, wenn du das hörst, sag uns, wie es wirklich ist.
Ich glaube halt nicht. Roffelflex? Wahrscheinlich ist halt auch Roffelflex der einzige Mensch, der mit diesem Album Geld verdient hat.
Stimmt.
Oh Gott, Alter.
Aber ordentlich, ne?
Statt aber
ein paar Millionen Klicks.
Ich glaube, es hat, ich weiß nicht, es sind doch halt so nur so hängen gebliebene Leute wie mir, also keine Ahnung, 240.000, so ist jetzt nicht so.
Ja.
Also auf dem YouTube Rerun, also die einzelnen Songs gibt's ja noch mehrfach Upload, vielleicht mehr, naja, egal. Aber ja, okay, da haben wir das schon geklärt.
Da gehen wir mal mit dem Intro rein.
Oh Mann. Mhm. Alex, du hast das irgendwie auch vorgeschlagen. Danke dafür übrigens, das ist sehr schön.
Ja.
Geht es, musst du das leider peinlich genauso zugeben wie ich, dass du das zumindest on a yearly basis immer wieder gehört hast oder wann hast du es jetzt wirklich davor zum letzten Mal gehört?
Also ich muss ehrlich sagen, ich höre es in der Regel und hab's in den letzten Jahren in der Regel in Gemeinschaft gehört.
Ja,
also
das auf jeden Fall.
Halt selten allein. Also deswegen war das jetzt auch nochmal eine interessante Erfahrung, als ich mir Notizen gemacht habe zu dem Album und so meine Highlights gepickt habe, das alleine zu hören, also ne, alleine im Arbeitszimmer, stellst du dir schon die Sinnfrage irgendwann? Aber nee, in der Regel war das ja so, über Jahre konntest du ja immer wieder auch mit halbwegs Rap-affinen Leuten diesen Move machen mit so, Alter, kennt ihr das KIZ-Promo-Album? Hä, nee, was ist das? Und dann so, ja, da zeige ich dir jetzt hier mal, das würde ich aber hier komplett vom Hocker und so. Und ne, und dann hört man es wieder durch und kannst dann irgendwann halt schon mitrappen und so, aber schon irgendwie ein Gemeinschaftsding.
Ja, es ist auch ein Gemeinschaftsding. Ich habe es auch eigentlich auch immer, wir hatten eigentlich so eine jährliche Tradition, wo wir es einmal im Jahr immer zusammengehört haben mit ein paar Leuten und so. Und es war dann auch
und
immer, immer
so Käsefondue und Raketenschießen und so.
Nee, es war teilweise auch mal gekoppelt mit dem großen Amaretto-Abend.
Und als wir letztes Jahr auf Splash waren,
inzwischen ist es ein
Festival. Wir haben uns das Glück in Form eines 300€ Premium Camping Tickets gekauft und dort das KIZ Fake Album.
Exakt.
Gehört.
Wenn ihr einmal so hängen gebliebene Jungs auf dem Campingplatz seht, die einfach auf dem Splash Festival das KIZ Promo Album pumpen, das sind wir.
Ich könnte sagen,
und wenn es nicht wir sind, dann empfehlt man den Podcast, weil das sind unsere Hörer. Bei Gott, Alter.
Ja, okay, der große
Amaretto-Abend. Wie war denn für dich der Rerun jetzt, wenn du sagst, okay, du hast es wahrscheinlich zum ersten Mal seit längerer Zeit so alleine gehört, um das auch mal nochmal aufzuschreiben. Hattest du trotzdem Freude dabei oder hast du...
Ja, Mann, also...
Bei manchen Zeilen doch gedacht, meine Güte.
Das auch, aber das Leben rebootet ja dann irgendwie doch auch so Gehirnbereiche immer mal wieder und man lernt ja auch einzelne Zeilen immer wieder neu kennen oder stellt sie sozusagen seiner Lebensrealität nochmal anders gegenüber oder so. Ich muss zum Beispiel sagen, Maxim als Spermazelle, dieses Rollenspiel hat mich diesmal irgendwie nochmal irgendwie anders berührt.
Ich musste auch sagen, diese Zeile, ich weiß nicht, ich will die jetzt nicht zitieren, aber wir haben ja Torben schon gehört, er ist gerade Vater geworden. Ich frage mich, wie oft er in den letzten 10 Monaten vielleicht ab und an mal an diese Zeile gedacht hat. Liebe Grüße an der Stelle.
Jo. Die Hook, ja, stimmt. Ja, aber auch so, keine Ahnung, Mann, also... als Maxim diesen Dida-Part rappt, oder ich glaube auch im Verlauf des Songs dann auch zum, auch Nico nochmal.
Hallo Nico, hallo, ja.
So. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt eigentlich also rein.
Das sind so Momente, keine Ahnung, die kommen ja, je nachdem an welchem Tag du das, in welchem Setup du das hörst.
Okay,
ich fühlt sich anders an.
Ich will einen noch dazu bringen, so zum Thema Hörerfahrung auch, weil du es ja für uns beide schon ein bisschen erzählt hast.
Ja,
und ich für jetzt schon. Für diese Kategorie mich schon in der gewissen Zwangslage sah, es also mindestens einmal am Stück auch irgendwie alleine hören zu müssen. Aber das hat jetzt ehrlich gesagt auch nicht ausgereicht für die Vorbereitung. Ich dann schon auch noch ein zweites Mal reinbringe und man dann so in Situationen ist, man denkt sich, das ist wirklich jetzt einmal zu viel in diesem Jahr. Das muss jetzt nicht sein. Und dann ist es so, ja, Sonntag vor der Aufnahme, ja, sollte man nochmal reingehen, Notizen so zu finishen, sollte man halt hören. Und man hat auch ein ungutes, ich habe ein ungutes Gefühl, mich dann auf meinem sonnigen Balkon mit irgendwie lecker, lecker Wasser draußen hinzusetzen und dieses Album aber so laut abzuspielen, dass vielleicht so Leute, die da so links am Weg vorbeigehen, dass sie das dann noch so hören könnten, was ich da gerade so für ein Album pumpe, weil ich dann auch irgendwie so leichte Fremdschamgefühle habe. Also für mich war diese Vorbereitung durchaus herausfordernd auf jeden Fall, auch wenn ich sie enjoyed habe. Es steckt tatsächlich, und da werden wir jetzt sicherlich gleich noch mehr drüber reden, ich finde, es steckt halt unglaublich viel drin in diesem Album und man kann aus diesen 50 Minuten, die es irgendwie Laufzeit hat, unglaublich viele Details rausarbeiten eigentlich.
Okay, ich muss dann doch auch nochmal, wir wollten das jetzt Big Four machen, aber ich muss eine Sache vorgreifen bei mir, weil genau diese Hörerfahrung sonntags nochmal reingehört. Ich habe es in der Küche gehört, irgendwie gekocht dabei und meine Partnerin kommt irgendwie rein und die Laien, ich zitiere sie gleich, aber dann irgendwie gesagt bekommen, Alter, was hörst denn du wieder für eine Scheiße da? Einfach auch so. Und die Laien war, perverser Kindergärtner, wir sind mir Sex, ich verprügel die Kleine mit dem Angel-Ärger-Dich-Nicht-Brett, was einfach ein stabiler Fünffach-Reim ist. Noch nie wurde ein Angel-Ärger-Dich-Nicht-Brett geiler gerimt, einfach. Ist halt.
Jo. Ja. Von dem Fünffachreim geht sie mir trotzdem nichts kaufen. Wie gemacht hast du trotzdem so, hätte ich ihn vielleicht lieber nicht gemacht.
Ja. Das ist tatsächlich aber auch bei der für mich wichtigen Rollflex-Upload. Es ist halt einfach, du kommst erstmal rein, du weißt nicht, ich glaube, es ist der zweite Song, und dann weißt du halt schon, okay, dann ist der Ton gesetzt, du weißt halt genau, eigentlich so. Jetzt geht's ab und
ja, und vor allem, also bei mir war es die Katze, die reinkam, und auch an dieser Situation habe ich gemerkt, wie krank anstrengend natürlich dieses Album ist, allein schon so auf Soundebene, weil die ist sofort wieder wie so ein Igel wieder aus dem Raum raus.
Ja, genau.
Also die hat sich regelrecht angegriffen gefühlt von dieser Art von Beats.
Es ist halt auch, ich glaube, es ist halt
wahnsinnig
auch,
stressig,
es ist halt auch so ein Ding, wo man das Gefühl hat, so, man merkt halt irgendwie, dass sie es irgendwie versucht haben, so diese Waagschale zu halten zwischen, man kann es gerade noch so hören oder nicht mehr. Und ich glaube, da ist einfach wahnsinnig viel Arbeit auch drin gewesen, es genau so zu machen, so, ne?
Das glaube ich auch.
Ich hatte tatsächlich da irgendwie auch so eine Geschichte im Kopf, wie, ich glaube, Juri Sternburg irgendwie mal in der Juice oder bei Twitter, weiß ich nicht, irgendwie geschrieben hat, dass er da am Ende irgendwie nochmal so mitgehört hat, wie die Maxim und Nico so die letzten Teile des Albums irgendwie so durchgedrückt haben, damit es auch fertig wird irgendwie so. Und ich glaube, da ist schon viel Anstrengendes auch irgendwie drin gewesen. So, ja, egal.
Tarek hat relativ wenig Rap-Anteil, ne? Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja. Ist schon so ein, eigentlich so ein Maxim-Projekt, und Nico hat die Beats gebaut, so mainly, oder?
Ja, ich finde, Nico hat schon auch viele Parts auf jeden Fall. Also bei diesem Roflex-Upload, es gibt unterschiedliche Intros, je nach Hörweite, bei diesem Roflex-Upload kommt Nico halt rein. Und also ich finde, ich würde das jetzt auch nicht zitieren wollen, das werden wir vielleicht auch noch öfter sagen, weil also viele Lines davon gehen nicht im klassischen Sinne klar, dass man die kontextlos, also dass man die selber ins Podcast-Mikro reinsagen kann. Leo guckt mich so an, die
Leo hat's schon gemacht.
Ich werde das durchziehen. Ist mir egal, aber ich habe auch keine Reputation zu verlieren im Vergleich zu euch.
Ich lange auch nicht mehr. Aber Dicker, du machst diesen, also bei mir ist das übrigens auf Handy als MP3 gespeichert. Ich habe das vor Jahren schon bei YouTube runtergeladen, falls es halt mal rausgenommen wird, damit ich es in meiner Bibliothek habe. Jo. Aber dann kommt dieser Beat rein, dieser an P.I.M.P. angelehnte Beat von 50 Cent, der läuft ganz kurz, kommen diese Glocken, Und dann kommt eine Stimme, Nico KZ, ich schwöre, sie sah aus wie 14. Schatz, ja. Die Juppie-Huren wollen uns auseinanderbringen.
Stimmt. Ich weiß nicht, was du von mir gehört hast.
Oh, crazy. Ja, ja. Ja, klar. Okay, also wir wussten im Grunde genommen schon, also ich wusste im Grunde genommen auch schon, dass das hier wahrscheinlich genau diese, ich weiß nicht, ob ich es Kirchenmaus-Stimmung, aber irgendwie so sich das Lachen verkneifen müssen und damit ein bisschen Struktur reinbringt, weil wir sind zwar in der Kategorie, in der Retro-Kategorie, wir haben noch eine andere Kategorie im Normal-Podcast, die nennt sich die Big Four. Mhm. Damit es Struktur bekommt, werden wir einfach jetzt die Big Four Momente auf dem KIZ Fake-Promo-Album machen und dann durchgehen. Einiges wird sich vielleicht überlappen, damit wir wenigstens einen groben Rahmen haben. Und ich würde direkt einfach mal Alex, dich als Gast einfach vorgeben, wir machen von hinten nach vorne, was ist auf deiner Big Four der Momente auf Platz 4?
Also ein Aspekt in meiner Top 4, ja, den ich jetzt mal hier anbringen würde. Es gibt nämlich zwei große Themen, die sich durchziehen, beziehungsweise Redewendungen, die immer wieder aufploppen, und ich würde mal gerne zur Diskussion stellen, warum das wohl so ist. Also zum einen ist es irgendwie, sind das so Formulierungen mit so Braten in die Röhre, Braten in der Röhre und Röhrenbraten und so. Auch Mach One greift das auf und so. Aber viel spannender noch das ganze große Thema Dinosaurier. Das tatsächlich an mindestens in zwei Songs auch so das Main-Thema ist. Also im Autotune-Gewitter heiraten kommt auch Maxime der Laien rein. Ich bin groß und dumm wie ein Brontosaurus. Aber ansonsten ist natürlich das, also der große Banger ist natürlich Naturkundemuseum.
Ja. Aber also groß und dumm wie ein Brontosaurus, aber die Ladies stehen alle auf meinem Konto Auszug.
Ah.
Ich habe das tatsächlich auch auf der 4, genau, diesen Dinosaurier Naturkundemuseum. Ja, weil Naturkundemuseum ist im Grunde genommen wahrscheinlich der große Hit auf dem Arm, wenn man das so sagen darf. Weil da muss ich mal wieder ins Naturkundemuseum, kann man auch im Alltag gerne mal hier und da verwenden an einer Stelle und die Kenner wissen.
Ja, dazu auch ganz toll. Aber auf dem Song ist auch einfach noch am Ende unbekannter Feature-Gast und ich weiß nicht, aber und ich mache jetzt vom T-Rex die Fotze warm. Das ist so eine dumme Leine, Alter.
Ich zeig dir gerade nur kurz. Eine Freundin von mir hat ihrem so 5-jährigen Neffen oder so das Naturkundemuseum auf eine Geburtstagskarte geschrieben. Wo sind sie jetzt? Die Dinosaurier. Yeah.
Genau, aber auf dem Dinosaurier, auf dem Naturkundemuseum-Song ist sogar, ich glaube, da ist auch Tua drauf. Mhm. Mit diesem, ich bin eher so der diebe Typ. Und mein Style klingt sehr melodisch oder es klingt sehr gut mit Hall oder mit Echo. Und er macht den ganzen Billo-Effekt da einfach drauf. Und übrigens auch an dieser Stelle, Kalli, wenn du das hörst, du schuldest mir immer noch die 5 Euro über die Wette, dass Tour auf dem Album drauf ist, weil darüber hat er mir nie bezahlt, weil Tour ist auf dem Album drauf und niemand kann mir was anderes behaupten. So, das wollte ich auch mal runterbringen. Okay, das ist, also bei 4 ist quasi die zwei komplexe Braten, Röhre und Dinosaurier.
Ja.
Okay. Ja. Starke Beobachtung.
Also keine Ahnung. So, es werden ja auch, selbst wenn du so ein Album so unmittelbar einrappst, werden ja irgendwie trotzdem so behind the scenes irgendwelche Gespräche geführt. Und offenbar wurde dort die Redewendung Braten in der Röhre relativ häufig verwendet.
Ich finde auch nochmal dieses Dinosaurier-Thema, ich weiß, das ist vielleicht, wir können ja heute mal sehr assoziativ sein bei dem Album, aber ich weiß noch zu dieser Zeit, da ist ja auch Casper so ein bisschen bekannter geworden und der ist ja auch auf dem Album drauf.
Ja.
Und ich weiß auch genau, dass das Thema Dinosaurier bei Casper auch ein großes Thema war, weil der hat mich öfter mal auch bei Twitter oder so Interviewfragen hat er immer, wenn so, weißt du, da gab es noch diesen, irgendwie Rapper X stellt eine Frage, die dann einem anderen Rapper gestellt wird und geht so weiter. Und da habe ich Casper sehr oft über Dinosaurier reden hören, so, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Vielleicht hat das hier auch einen Einfluss gehabt, weiß man nicht.
Kann sehr gut sein. Weil
wir behaupten einfach mal, es war so.
Wie kommen die auf dieses Themengebiet? Ja. Ja, okay.
Okay, damit was hast du vielleicht was hast du bei der 4?
Ja, ja. Wenn man dieses Album, wenn man das so vorbereitet hat und so viel davon wohl präsent im Kopf hat, das triggert wirklich anders, einfach die Nerven enden. Na gut. Bei 4 habe ich so ein bisschen, also ich habe den Punkt, dieses Album ist einfach so, so Culture im Sinne von, das ist so, also ich habe irgendwie Respekt dafür, dass das so sperrig ist und dass die das in die Welt rausgesetzt haben. Und würde, es gibt eine spezifische Line, die rappt keiner von KZ ein, sondern Bernhard Beat Gottwald, die ich exemplarisch dafür ranbringen möchte, nämlich immer dieses Hurensohn, so kriegen wir kein Airplay. Mach doch lieber ein auf Culture Candela, das wäre Fairplay. Seid doch mal nett wie dieser Matteo, dann kriegen wir es platziert bei ZDF Neo. Und ich dachte mir so, Dicker, ja, halt so, das hätte so ein Fehlschuss werden können, dass einfach gewisse Leute vielleicht, ich meine, KZ war immer schon drüber und dolle und so, es gehört auch zu diesen Markenzern, aber die haben damit trotzdem einen Move gebracht, so dolle drüber zu sein und das öffentlich zu machen. Die hätten das Album ja auch einfach für sich zu dritt und im engsten Kreis haben können, sich darüber jahrelang totlachen können, ohne dass wir in den Genuss gekommen wären. Aber nein, sie haben sich entschlossen, das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich feiere das. Und ich musste auch irgendwie dran denken, dann greife ich jetzt ganz kurz auf ein Thema zurück, was wir in der regulären Folge hatten, dass dieses quasi zu culture und zu sperrig für den Mainstream sein, ja auch heute noch Themen sind, die einfach die aktuelle Hip-Hop-Landschaft beschäftigen, wie zum Beispiel auf dem Grimm-Album, wo es ja auch kurz darum geht, dass er bei 4Music, glaube ich, dass sie das Album nicht rausbringen wollten, weil das zu sehr culture ist und zu sperrig ist quasi, um es im Mainstream zu vermarkten. Es ist schon zu sehr Hip-Hop. Ganz gut rausgestellt, das verlinke ich euch noch in einer Taz-Rezension von Johann Vogt. Liebe Grüße auf jeden Fall.
Ja.
Aber das wäre so, sie sprechen eigentlich einen Punkt über das Musikbusiness an, der hier auf sehr witzige Weise rübergebracht ist, der Real Rap damals schon gültig war und bis heute Bestand hat, so absolut exposed. Und ja, ich habe es vorhin auch in der regulären Folge schon gecallt. Shoutout Culture Candela.
Ja, hast du angesagt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Es ist mutig Culture.
Ja.
Weil, keine Ahnung, ich glaube, wer die ganzen Referenzen nicht peilt, hört das Album auch relativ teilnahmslos am Ende, ne?
Es war, ich glaube, es hat aber, das ist ja auch so im Grunde genommen so dieses Geniale für mich im Grunde genommen, weil es ist irgendwie, es ist ja kein Release irgendwie. Es ist ja irgendwie auch kein Monetarisierungsgedanke hinter gewesen, sondern es ist vielleicht im Sinne von diesen, ey, wir diffusen jetzt quasi die Upload-Kanäle, damit das echte Album raw bleibt und gekauft werden muss.
Ja.
Das vielleicht noch als einziges. Und ich weiß nicht, man weiß nicht genau, was der Plan war. Ich glaube, es war einfach so ein Gag-Projekt. Man hat es einfach durchgezogen. Und dadurch, es sind vielleicht auch wahnsinnig viele Lines drauf, die wo du denkst, boah, das ist echt auch in einem Gag-Kontext vielleicht ein bisschen zu doll. Aber irgendwie verzeih ich das tausendmal mehr, weil ich weiß, ey, das ist eigentlich nie ein richtig veröffentlichtes Projekt gewesen. So,
stimmt.
Die haben das natürlich irgendwie gerappt und manche Sachen sind halt auch für die Ewigkeit geblieben, wo man auch gar nicht mehr weiß, ich komme später nochmal dazu, dass das halt eigentlich keine echten Songs sind, weil jetzt Backlash zu vor 2 Jahren, als in einem privaten Geburtstag von einer Person, die hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, wo eine andere Person, die auch schon im Podcast einen Rap-Quiz gemacht hat.
Ja.
Und dann quasi auch eine Line von Juju gedroppt hat. Dicke Typen sind scheiße, dünne Typen sind scheiße.
Keine Fitnesskette geht pleite.
Genau. Und das wurde quasi als ernsthafte Line so, das wurde nicht kontextualisiert so, hey, das war auf einem Fake-Album, das ist kein, sondern nee, das ist ein Genius, das ist als echter Juju-Song hinterlegt und hat es irgendwie kurz jetzt leider irgendwie zum ganzen Glossar von Juju zum Löwen irgendwo. Und peinlicherweise konnte ich, genau wie du, Alex, die Line natürlich auch vervollständigen, ohne dass jemand gefragt hat, wo noch gar nicht klar war, welche ist die echte Line oder wer hat's gerappt, so.
Ja,
Ist dann irgendwie gekommen, ich weiß auch nicht. Spannend.
Ja. Okay. Genau, also mein Moment so sich trauen quasi. Leo auf der 4.
Ich hatte, bei mir auf der 4 war halt quasi der Song einfach Naturkundemuseum mit den Features und der Dinosaurier-Thematik und weil es, ne, du hast es in Geburtstagskarten, es ist einfach gängiger Classic, kann man immer hier und da droppen, auch vielleicht von Leuten, die es nicht wissen, aber man kommt auch nicht so peinlich rüber, wenn man das einfach mal sagt, dass man denkt, was sagt er denn für eine Scheiße? Sondern es ist mal vielleicht ein lustiger Einwurf, aber die eine Person in der Gruppe, die halt weiß, die ist dein bester Freund den Abend, weißt du, da wird eine Freundschaft geboren. Das ist schon lustig.
Ja, und ey, man muss sich das ja auch, also lass noch mal kurz ein bisschen rauszoomen. Ich meine, Naturkundemuseum ist am Ende auch die Parodie einer Parodie, ne? Das muss man ja auch sehen. Also wie,
okay.
Das Original ist ja schon, vor Millionen von Jahren sind sie hier, seit Millionen von Jahren sind sie hier. Der Anti-Frauen-Song, der ja eine sehr frühe Kritik an dieser Manosphere war und so, muss man ja auch mal sagen, Digga. Also, wahnsinnig progressiv 2011 diesen Song rauszubringen. Und ja, und Naturkundemuseum parodiert die eigene Parodie und so.
Ja, ja, das ist ein schöner Gedanke, den ich mir so noch nie gemacht habe. Tatsächlich. Sehr gut.
Ich finde das übrigens auch gerade eine ganz wichtige Lesart, die ich glaube ich an vielen Stellen auch als Argument vorbringen würde, dass vieles davon einfach auch auf einer satirischen Ebene unfassbar progressiv ist und die eigentlich gedanklich deutsche Rappern sowieso, aber Welten voraus waren. Auch wenn manches davon, wenn man das heute hört und vielleicht auch ein bisschen weniger Kontext dazu hat, sehr plump oder sexistisch, misogyn, einfach manche Laien, wenn man sie so ausgeschrieben oder so aufgesagt hört, aber in den jeweiligen Kontexten ist meistens eine beißende zweite Ebene mit dabei, die einfach nur, also unfassbar zu entschlüsseln ist. Also das ist Real Rap. Das Album hat ja schon viel geleistet.
Beispielsweise auch in der Line, Jungs, ich bin raus aus dem Hungerstreik und bestell mir die Pizza auf Zelle 2, 2, 2, 2, 2.
Ja, okay, sorry, ja.
So wie es weitergeht.
Oh mein Gott, Alter.
Jungs, ich bin raus aus dem Hungerstreik.
Okay, ich mach einfach weiter. Auf drei war eigentlich für mich dieser, auf dem Roffelflex mit diesem, wo es quasi losgeht, mit dieser, ich verprügel die Kleine mit dem Mensch, ärgere dich nicht, Brett. Mhm. Stattdessen würde ich einfach eine andere Zeile bringen, die tatsächlich, glaube ich, noch vorher kommt, die ich damals einfach sehr, sehr lustig fand. Aber ich bin der Aschenbecher von Helmut Schmidt.
Oh, yo, auch wie, ich weiß genau, wie sie weitergeht.
Ich habe ein Kind in Afrika, das mir Geld zuschickt. Yo, crazy.
Ist Ferris MC jetzt bei den absoluten Beginner?
Ja,
was ist
Ahnung.
Das eigentlich? Warum? Also, was ist der Kontext der Zeit?
Ach so, der Kontext der Zeit ist, dass Ferris MC dann bei Deichkind mit dabei war.
Ja, okay.
Und das einfach so ein bisschen durcheinander gebracht.
War der 2011 frisch bei Deichkind? Nein, der war doch schon länger bei Deichkind.
Ich glaube, war das doch ist wirklich nicht lange her.
Pierre und so war der doch auch schon bei Deichkind.
Auf keinen Fall, nein. Nee? Nein. Und der hat, glaube ich, auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Ferris hat nie auf einer Platte von Deichkind mitgerappt. Der war immer nur dann
auf Bühne.
Auf der Bühne quasi, hat quasi, weiß ich nicht, Malte ersetzt oder was weiß ich, wen die ganzen Parts gemacht.
Okay,
das weiß ich. Das muss ja damals
irgendwie ein Thema, so 2010 irgendwie.
Sie haben es auf jeden Fall nicht predicted.
Thema gewesen sein.
Ja.
Nee. Okay, nee. Ja.
Sorry. Aber ja, guter Einschuh.
Mhm. Auch das Thema Aschenbecher übrigens doppelt vorhanden auf dem Song, weil davor im Part auch schon gedroppt, ne, mit ihren, da geht's ja, dass meine Frau sonst sich in der Tiefsee mit ihren 8 Armen kann sie sehr gut abwaschen. Macht den Mund auf. Ich sag jetzt mal Baby, ich muss abwaschen.
Ja, stimmt.
Oh Gott, Alter.
Thema Abwaschen, nochmal arbeiten.
Ja gut, ich glaube, im Bunker wurde immer viel geraucht, ne?
Und Insel gebaut
mit der BZ. Natürlich so auf die Raucherthemen früher oder später. Ja.
Rauchen auch wichtig. Gut, Alex, was hast du bei dir auf der 3?
Also. Ja, was natürlich irgendwie eine schöne Referenz ist an das Frühwerk von KIZ, ist diese legendäre Zeile: Unten in der Spree steht eine Wasserleichenarmee mit Beton an jedem Zeh und sie wartet auf ihren Befehl. Die finde ich einfach total episch.
Okay.
Ja. Ist auch ein krasser Flow auf jeden Fall. Da wird mal richtig serious geflowt auf diesem Album. Lass dich kurz einen Blick. Ja, wir können eigentlich schon richtig rappen, aber wir machen die meisten Zeit nicht mit Absicht.
Ja, stimmt. Und also,
auf welchen alten KZ spielt er an?
Rap-Deutschland, Kettensägen-Massaker, du musst büßen, allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Und dann so, sie kommen einfach ein paar Jahre später um die Ecke mit so, der ganze Spree ist voll mit der Wasserleichenarmee, mit Beton an jedem
Zeh. Das ist extrem gut beobachtet von dir auch einfach.
Das ist so geil. Ja, also das war quasi schon ein Insider für die Day Ones.
Wir lieben das. Das ist eigentlich das Geilste. Einfach Insider für die Day Ones einfach immer wieder machen einfach. Sehr gut. Damit kannst du gerade.
Ich habe auf Nummer 3 auch was sehr Simples quasi, weil es merken ja alle, ihr merkt es alle, die Folge jetzt schon hören, das ist ein Album zum Lachen und es gibt unfassbar viele Stellen. Aber ich habe auf 3 eine genommen, die mich wirklich bei jedem einzelnen Mal wieder komplett catcht und die eben auch nicht unbedingt, und das liebe ich am meisten an der Stelle, die bricht so ein bisschen mit diesem derben Humor, der auch oft vorhanden ist, und nutzt ein paar andere Stilmittel, und es ist der Part von Nico auf In meiner Mutter. Weil, ja, wenn ihr euch erinnert, der Song läuft zwei Parts und zwei Hooks durch und hat ein klares Muster. Und dann gibt's einen Beatbreak, dann gibt's einen Beatwechsel und Nico kommt rein und kommt rein mit: Ich brech mir einen ab und ich rede nicht von anstrengen. Letzte Nacht war ich wieder hart am Pennen. Eine Hand am Sack, einem lauwarmen Wasser. Was für eine Sauerei, das Laken und die Bettdecke. Und ich schmeiß mich jedes Mal komplett weg. Und dann später, das ist so krank, jeder noch, also jede Line ist einfach so harmlos und so witzig, weil er verliebt sich dann in Prinzessinnenbad in Kreuzberg, in Tanusha. Sehe ich sie auf der Straße, kriege ich hohen Blutzucker und Ausschlag. Ich muss dringend mal zum Hautarzt. Ey, jede Line davon ist einfach nur lieb und sau funny und plus dieser extra Beat, der den ganzen Song davon nicht vorkommt. Es schiebt mich komplett weg.
Ich meine, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Ich glaube, im Zuge von dieser Serie LOL. Also der beste Witz ist halt, oder wir lachen über Dinge, die wir nicht erwarten, ja, ne? Am meisten.
Es ist das.
Und das ist genau das, wenn du so derben Humor brichst mit so einem gewöhnten Dulli-Humor, ist das auf einmal todeslustig, weil du bist so, wie...
auch, und dazu noch so, es gibt noch diese Line mitten in diesem Part: Ich träume jede Nacht von Corinna Harfuch. Man sieht auf 2 Kilometer, dass ich mal zum Arzt muss. Das würde ich euch gerade fragen. Weiß einer von euch noch, wer Corinna Harfuch ist?
Ja, ich weiß, wer die ist. Ja.
Ich muss.
Ja, die ist auch super. Die spielt die Psychiaterin in Berlin Calling. Ja, Shoutout Corinna Harfuch.
Ich habe sie im Zuge der Recherche für diese Folge erst googeln müssen. So, ja.
Doch, doch, die ist, das ist eine gute, die kommt aus einer guten Generation, glaube ich.
Ja, ich,
ey, könnt ihr mir noch so ein Karlsberg reichen?
Ja, klar, können wir das alle. Ja, gerne. So, jetzt aber ein bisschen seriös, bin ein bisschen ernsthafter Hip-Hop-Podcast.
Ja.
Leo, okay, jetzt kommt so ein next. Großes, es kommt uns schon noch ein großes Metathema auf. Mhm. Platz 2 für mich ist einfach ehrlicherweise auch die Anzahl und die Dichte der Features, die da drauf sind, dieser geheimen Features. Ich meine, Tom hat vorhin schon gesagt, Juju Nura, damals meines Wissens nach, oder hat man sich so erzählt, keine Ahnung, ob das gestimmt hat, Freundinnen gewesen von KIZ-Mitgliedern, die da drauf waren. Ich meine, Beat Gottwald hat was drauf gemacht, Tour ist drauf, Casper, der damals irgendwie gerade ein Upcoming Star war. Leute, die ich auch nicht richtig einschätzen kann, wo ich heute noch nicht weiß. Dann
also auf jeden Fall auch einfach ein bisschen so Kreuzberg-Bubble, ne?
Aber
so deren Hänger.
Und dann haben wir halt eben diesen Song Hit, wo dann besonders viele Leute drauf sind, und da gibt's halt auch so eine Zeile, und das wird auch nicht aufgeklärt. Das gibt's in diesen ganzen Featurelisten, die ich gefunden habe, weiß man nicht, wer diese Leute sind, aber da gibt's einen, der rappt: Schaden powered by rechtes Bein.
Oh ja,
wer ist das?
Er sagt auf jeden Fall auch in dem Part noch, der Jugo ist am Block. Der Jugo, also es muss jemand mit Jugoslawien oder Ostblock-Vergangenheit sein, auf jeden Fall.
Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht.
Naja, das schätze ich schon als sehr real ein.
Warte mal, sag nochmal deine Line.
Es ist
Bein?
Schaden powered by rechtes Bein. Aber ich weiß die Vorgängerline nicht mehr so genau. Es ist einfach so völlig bescheuert. Okay. Ich meine, Steiger rappt nochmal ein Part irgendwie als Tiger so. Aber es gibt tatsächlich diese ganzen, vor allem diese Juju-Lines sind mir teilweise noch, also wenn heute irgendwie jemand was bei City Chicken essen will, ja, dann denke ich halt immer, ess mal nicht bei City Chicken, manchmal sind da Maden drin. Ja. So, für immer in meinem Kopf, so kann, hab seitdem auch, ich habe auch noch nie bei City Chicken gegessen, weil, ja, aus Gründen, so, ja, das ist einfach, oder halt auch so dieses,
stattdessen lieber Bordstein fressen. Für uns
alles. Oh, aber auch so halb feministische Lines wie: Gott hat uns die Periode geschenkt für eine Woche Ruhe. Ja. Ich will starke Laien einfach.
Ja, okay. Yo, Mann.
Ja, diese ganzen Features.
Ja, das ist ein guter Punkt. Irgendwo muss auch Kummer drauf sein, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr zuordnen. Doch.
Alle tanzen im Club, den Sex tanzen.
Ich
als Indie-Man.
Ich höre nur Indie. Ey, auch diese Line, die in seinem Partner ist: Ich bin aus Karl-Marx-Stadt. Ich bin auf Harz. Also, real as fuck und lange bevor Kraftklub, also nicht lange bevor, aber sicherlich on the break, bevor Kraftklub den großen Fame bekommen hat. So ist es zeitlich besser verortet.
Da glaube ich auch wahrscheinlich ist diese Casper-Kraftklub-Connection, weil ich glaube, die waren zur Zeit dann zusammen auf Tour, das war ja nach XOXO und dann wahrscheinlich irgendwie so mit reingerutscht. Kannst du auch noch einen Part rappen, der ist irgendwie witzig, so, keine Ahnung. So war es vielleicht, stimmt, das ist, der ist auch noch drauf.
Ja,
Wahnsinn.
Insane.
Ja, wir stehen ja letztendlich auf dem Zeitstrahl relativ am Anfang von diesem, ich sag jetzt mal, Beat the Rich Imperium, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die alle dann immer gemeinsam im Bunker abhingen und so. Und diese ganze, also ich glaube auch dieses Arte durch die Nacht, KIZ, Kraftklub und so, das fällt alles in die Zeit, ne?
Und erinnert euch auch noch an den Red Bull Sound Clash KIZ Kraftklub, der kann nicht viel, also war später, aber nicht viel später sicherlich.
Der war 13, ich glaube, der zwei Jahre auf dem ganz oben Mixtape sind dann die Red Bull Exclusives alle drauf, Jimmy Blue und so.
Oh ja. Das passt irgendwie auch nochmal in diese Fake-Album-Zeit, weil da gab's auch jedes Jahr im Magnet noch, ich möchte eine Teil einer Jugendgefährdung sein, wo es dann irgendwie immer unter einem anderen Namen, sind dann KIZ und Casper und Kraftklub aufgeht. Ich weiß nur noch, schreibt uns mal in die Kommentare, falls ihr das auch noch im Schirm habt, weil ich weiß nur noch von einer Band, von zwei habe ich schon gehört, die Notgeilen Frühchen im Blumenkasten, das war, glaube ich, der Fake-Name von KIZ.
Ja.
Und Pommesbude 3000, das war, glaube ich, Casper. Aber ich weiß nicht, was Kraftklub damals war. Also, falls das noch jemand weiß, du hast noch, weißt du das noch?
Kein Frühchen, ehrlich gesagt nicht.
Gar keine Ahnung mehr. Nein, das war immer dein
Magnet war das, was später Musik und Frieden wurde.
Das, genau, das ist immer noch genau. Mhm. Und dann gab's diese Party und das davor sind aber auch irgendwie auch schon gute Bands aufgetreten. Und da gab es immer nur so eine Band, die dann irgendwie nochmal gefaked da drauf war.
Ja.
Aber so Fake-Dinger machen war dann einfach.
Ja.
Und da gab es ja auch, das muss ich auch mal erzählen, das hat, glaube ich, nie jemand wirklich aufgelöst in dieser KIZ-Kraftklub-Geschichte. Gab es irgendwie so gegenseitige Pranks oder wo Sachen verarscht wurden oder so Wetten irgendwie so. Und da gab es irgendwie ein großes Kraftklub-Konzert, die dann in der Columbia-Halle gespielt haben. Und da hat tatsächlich, musste sich wohl aus einer Wette heraus, Maxim musste sich die Haare rasieren, weil Felix hatte deswegen zu dem Zeitpunkt auch die Haare rasiert und hat quasi den ersten, wie aus Karl Marx stand, hat er den Part gerappt als Felix. Keiner hat das aufgelöst, er ist dann irgendwie gestaged, im Publikum verschwunden und dann kam Felix. Da wurde, es wurde nicht erwähnt, aber es ist einfach passiert.
Ja, aber das meine ich, das war irgendwie ein krasser Crewgeist zu der Zeit so.
Also,
ne? Also die haben, das war schon sehr fresh, was da abging.
Ja, das war krass.
Das war alles eine lustige
auch
Zeit.
Auch das, also, und das finde ich nämlich auch nochmal kurz zu dem Thema Gästekader. Ich finde es spannend zu sehen, dass eigentlich fast alle, die sich beteiligen, total den richtigen Ton treffen.
Ja.
Von diesem Projekt. Also auch gerade Nura ist mir das, da ist mir das nochmal aufgefallen. Wie alle Beteiligten, die auch quasi extern dazukommen, direkt diese Humorschiene peilen, Volley nehmen und irgendwie partizipieren. Finde ich nämlich auch krass. Ist auch nicht selbstverständlich.
Ist nicht selbstverständlich.
Kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwie im Studio sitze, ich will so ein Album machen und dann kommen so die 20 Leute aus Kreuzberg, gehen rein und raus, aber 15 checken ja nicht, ne? Ja. Den richtigen Grad zwischen so ernst und so funny ist das jetzt gerade gemeint und so.
Ja, ja, Mann. Auf jeden. Absolute Leistung.
Das, da muss man auch nochmal zu dieser ganzen Juju Onura Sixten-Sache sagen, das ist halt 5 Jahre, bevor die ehrlicherweise Musik gemacht haben. So, das ist halt irgendwie ist so dieses, vielleicht droppen die einfach Parts so, keine Ahnung. In meiner Geschichte ist das so passiert. Die haben da einen Part gerappt und dann hat jemand gesagt, ihr solltet vielleicht wirklich was machen. Und das ist eigentlich der Gründungsmythos von Sixten gewesen. Vielleicht war es so.
Steile These.
Auszuschließen ist es nicht. Wir werden es nie erfahren.
Vielleicht schon.
Vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Weil KIZ reden ja auch über das Ding nicht. Also, aber sie haben es ja immer wieder genommen und bringen jetzt quasi zu jedem seriösen Album, bringen sie halt eben so ein Fake-Album raus.
Ja.
Dass sie, das dann halt auch wirklich hochgeladen ist. Aber ich finde es dann halt nie so witzig wie das, weil klar, da haben sie irgendwie auch Beats geklaut. Das kannst du ja so nicht mehr. Wobei, heute könnte man es vielleicht dann doch machen, weil irgendwie ist jetzt auch kein mehr so richtig.
Ja, und ich glaube, Hit hat ja auch die A&Rs auf den Plan gerufen, um das Verbale Style-Kollektiv big zu machen, ne?
Stimmt. Glaubst du, dass das eine A&R-Geschichte war? Oder dass
nein,
das
war ein Spaß, nein.
Ja, gut, okay. Also,
nee, nur weil du meintest, vielleicht hat jemand dort Juju entdeckt. Nee, das Verbale Style-Kollektiv wurde auch entdeckt im Zuge des Promo-Albums, so.
Ja, Maxim hat ja wirklich auch den Part als MC-Schreibmaschine, sagt das ja im Part auch, ne?
Ja. Ja, und überhaupt so dieses, okay, wir rappen jetzt mal wie so hängengebliebene Rapper drei Generationen vor uns. Dieses ganze Gag-Level wurde dort quasi freigeschaltet.
Beim Verbalen fand ich das teilweise auch lustig, aber so musikalisch war mir es dann doch ein bisschen zu lang, der Gag. Das war so, auf zwei, ja, drei Songs war es halt perfekt so.
Ja.
Bisschen, aber die hatten auch, die hatten auch eine Folge, da waren die bei der wundersamen Rap-Woche, waren sie als verbales Säkultiv und haben einfach 2 Stunden Interview durchgezogen in diesem Style.
In der Rolle.
In der Rolle. Ich fand das unfassbar witzig. Das hat aber wahrscheinlich wieder auch die Mehrheit nicht gecheckt. Wahrscheinlich einer nicht der besten Folgen. Ich mess, weiß
auch, das muss man vielleicht zum verbalen Style-Kollektiv generell sagen. Ganz viele haben überhaupt nicht gecheckt, dass das ein Gag war. Ich kann mich erinnern an einen Auftritt auf dem Kosmonaut-Festival auf einer ziemlich kleinen Bühne. Wo sie diesen Song über grüne Raketen gerappt haben, so im Jan Delay Style. und auch so,
ja, ja.
Ne, ja, ja. Überall mit Gebein blazen und so. Und die Leute waren aber wirklich im Publikum alle so, oh geil, das ist jetzt der Masimoto-Moment, jetzt zünde ich mir meine Lunte an und so grüner Rauch und so, Digga, und wir waren so.
Das ist halt im Grunde genommen aber auch generell das KIZ. Ich will jetzt nicht Probleme sagen, aber dass diese Ironie manchmal so weit runterkippt, dass es halt wieder echt ist. Ja. Also die haben ja auch Biergarten Eden irgendwie 2016 gespielt und Leute haben im Publikum Deutschlandfahnen geschwungen. Unironisch. Es ist halt.
Was sagst du über die Leute? Die haben das Level vielleicht einfach noch...
Ja, vielleicht. Vielleicht haben die mich hops genommen. Das kann schon sein.
Du dachtest so, ja, ihr Idioten. Ja.
Digga, wer hat noch nicht ironisch mal in Deutschland angeschränkt?
Falsch rum.
Ich habe ironisch mal einen deutschen Pass bekommen. Nein. Ich habe auch eine, es ist ein Hintergrundfakt, den man so noch nie gehört hat, aber weil ich aus random Gründen vor einem halben Jahr in derselben Kneipe wie Boba Fett saß und mit ihm ins Gespräch gekommen bin und er gemeint hat, so, weil ich irgendwie jemand anderem erzählt hat, ist eigentlich so ganzer FCK-Kosmos. Ey, ja, ich mache einen Hip-Hop-Podcast. Und dann war ich so, oh ja, weil ich habe ihn auch gar nicht erkannt. Mhm. Und er hat gemeint, oh ja, er war mal hier Tour-DJ von Prinz Pi und KIZ und so. Und ich so, ja. Weil er hatte auch irgendwie eine Mütze auf mit so einem Boba Fett-Logo. Finde ich auch geil, dass er einfach heute über 50-jährig mit der Boba Fett-Mütze in die Kneipe geht, okay, um Fußball zu schauen. Und dann ins Gespräch gekommen. Ich habe gesagt, ey, du hast ja auch hier beim Promo-Album irgendwie ein Fazit gekotzt. Ja. Und dann hat er gemeint, ey, ja, voll geil gewesen, weil er hat ja diesen einen Song geschrieben mit den Platschen mit Save the Vinyl und da hat ja auch DJ Grafmark und den hat er geghostwritet. Also wir wissen, Boba Fett hat den Part von DJ Graf geghostwritet.
Ey, Leak. Und das ist so ein witziger Song und ich schwöre, du hast mir das schon erzählt, ich hatte diese Anekdote nicht mehr im Kopf, weil eine der Gastfakten, die ich mir rausgeschrieben war, die Bezugslinie von Boba Fett mit Prinz Pi oder Prinz Porno, Prinz Pi auf Tour und Kollega und KIZ, Vorgruppe und Support. Auch das ist eine der Fäden, der sich von diesem Album so wegspinnt, weil so kommt die Connection zustande. Also es ist unfassbar, ehrlich gesagt.
Ist auch ein bisschen eine Kreuzberg-Connection. Also
ja, ja, voll.
Und dieser DJ-Song.
Stimmt.
Ja, der DJ-Song ist toll.
Save the Vinyl, ja. Alter. Sehr educational auch, ehrlich gesagt. Da wird der Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt. Die machen so einen kleinen Abriss von gesamte Ami-Rap-Historie.
Und der deutsche Rap-Historie. Shoutout DJ Sepalot.
Denken Sie, Sie haben Fördergelder bekommen?
Initiative Musik.
Mucke zum Verscheuchen.
Das ist wirklich
ja,
okay, also, das waren meine zwei große Features. Ja.
Das war, ja, dann würde ich jetzt, also, bin ich dran?
Habe ich dir was weggenommen, ja?
Ich glaube, du bist dran.
Nee.
Ich finde auch, wir haben jetzt viele Sachen schon angerissen, die interessant sind. Ich würde einfach nur nochmal, weil mir die Zeile so gut gefallen hat, nochmal eine Nico-Zeile zitieren. Nico KIZ, ich mache jetzt in Immobilien. Genauer gesagt, ich scheiße in den Flur. Was natürlich auch wieder ein Bruch mit dem Humor des restlichen Albums ist, weil es so sau blöd ist. Und hat mich also laut zum Lachen gebracht.
Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist auch so ein für mich, ich fand, du hast ja vorhin über Braten in die Röhre so als großes Metathema, aber irgendwo hinscheißen war schon auch, ist auf mehreren Songs sehr oft als Line drin. Das muss man schon auch sagen.
Ja.
Also Freunde des Fekalhumors
ist natürlich alles nur die Kunstfigur.
Natürlich. Die Kunstfigur gab es, glaube ich, bei Nico öfter. Das passt ja auch irgendwie alles zum Scheibenboxer und wie auch immer.
Genau, aber das ist jetzt mal so ganz plump einfach nur eine Zeile.
So. Ja, mein Hörer
ist auch, aber es ist ein starker Buch. Hat mich auch immer abgeholt, wenn ich es gehört habe. Das ist schon lustig.
Zumal es ja, das ist ja auch eine Rolle, dieses Nico KIZ, ich mache jetzt in Immobilien. Also irgendwie, er hat ja für das Promo-Album scheinbar nochmal so eine Rolle erfunden. Ja.
Wichtiges Element von dieser Rolle auch übrigens immer, in ein Part zu reinzukommen mit Nico KIZ, damit man auch bald, der einem den Stuss gerade erzählt. Mehrfach auf diesem Album.
Schuh. Ist ein Fakt.
Ja, dann übernehme ich das Zepter. Ich spreche was an, was wir im Großen und Ganzen auf jeden Fall hatten, um noch ein, zwei Schlaglichter zu werfen. Einfach so der Bildungsauftrag, unabhängig vom Naturkundemuseum, in Form von Referenzen. Weil ich finde, was sich durch dieses Album unfassbar zieht, ist, es macht die ganze Zeit Quatsch. Es sind super viele Nonsens-Lines, verschieden interpretierbar. Aber es ist wirklich voll von popkulturellen, ganz viel auch Hip-Hop-Referenzen, die ehrlich gesagt, also von so viel Knowledge zeugen, dass man von diesen 50 Minuten, das läuft, mindestens 3 Stunden nur an den Querverbindungen, da rede ich jetzt gar nicht über Feature-Gäste, sondern nur von den Querverbindungen, die in den Songs aufmachen, sich wirklich reinsteigern könnte. Das finde ich insane. Es fängt an mit dieser PRMP Interpolation, die es irgendwie gibt. In diesem Song, für mich ist das der Intro-Song, weil bei Roflex ist das der erste auf dem YouTube-Ding. Aber da kommt auch relativ am Anfang, kommt einfach so eine Carbonara, Iona, Coca-Cola, Unterarm rieche ich nach toter Oma. Einfach so absolut nonchalant, Carbonara, Iona, Coca-Cola, einen großen deutschen Hit von der Band Spliff, einfach genamed, glaub so. Das ist schon geil, das haben die ja auch im Kopf gehabt, die werden sich sicherlich die haben in diesen Song reingehört, ich schwöre, so, es kann einfach nicht anders sein.
Auch, ne?
Also. Ja, na klar, aber, also, kennt das wirklich jeder? Ich weiß nicht. Frag mal.
Ich weiß nicht, also heute könnte ich mir einfach auch vorstellen, wie dann eine von diesen, ich sag mal so, Chiago oder, wer war nochmal hier mit Herbert Grönemeyer und so, das könnte.
Soho Barney.
Soho Barney, genau, danke. Das könnte eigentlich auch nochmal so ein Hit sein, nochmal Carbonara rauskrachen, als Hook einfach samplen.
Ich sag mal so, die deutsche Untergrundgruppe T9 hat mit diesem Song auf jeden Fall schon mal was angestellt, stimmt. Als sie so eine Art Reggae-EP gemacht haben, also Talky und Dos, die haben sich das schon vorgenommen, aber das fliegt ja wie oft bei denen ein bisschen, also unter dem Mainstream-Radar auf jeden Fall. Naja, sowas halt, dann ist mir auch noch aufgefallen, also wenn man das gehört hat, man kennt ja den großen Royal Bunker, den Steiger-Song.
Und deine Crew.
Exakt, und genau das, Steiger, du und deine Crew, ist eine Frauenarzt-Referenz auf den Song Fick den Bunker von der Frau Mock und Bastard, sind auch noch Wahnsinn. Drauf auf dem Song. Halt auch genau in dem Flow einfach.
Ja, ja.
Ich wusste das, bevor ich die Folge hier vorbereite, ich wusste das nicht, weil ich hatte den Song einfach nicht auf dem Schirm und ich finde das insane. Und dann natürlich auch sowas wie, ich weiß gar nicht, wer das rappt, ist es Maxim, der das rappt? Kompletten Tic-Tac-Toe-Part, eigentlich 1-1 runter. Zieht sich jetzt dein Ding kein Gummi an, so.
Das macht keinen Spaß.
Ja, Shoutout Markus Steiger auf jeden Fall und Shoutout auch Frauenarzt und Beef innerhalb verschiedener Berliner Gruppierungen, in dem Fall hier gegen den Bunker geschossen und von KIZ viele Jahre danach oder einige Jahre danach persifliert.
Und Shoutout die Massiven natürlich.
Ey, direkt danach gesampelt.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Dass sie dieses Ja, ja noch mitgesampelt haben, ist natürlich auch gut, ja.
Das haben sie wirklich gesampelt und nicht einfach nachgemacht. Also das muss man auch mal sagen.
Okay,
ja.
Leo, ich kann mit meiner 1.
Auf die 1.
Auf die 1 ist, ich glaube, es ist dieser, was küsst mir den Schwanz tatsächlich im Normalfall ist. Es ist dieses PMP-Sample mit, das losgeht, ey, Nico, was geht, alles klar. Mhm. Diese Fanta 4-Geschichte einfach. Dann geht ja auch im Original immer so mit, wo dann auch immer gefragt wird, wo dann Smudo, glaube ich, immer so zurückfragt. Und dann ist es in dem Fall Maxim, ey, was geht? Und dann weiß aber nicht mehr, was er beim zweiten Mal sagt. Dann sagt er einfach nochmal, ey, was geht? Ja. Dann geht's irgendwie schön, weiter.
Dann haben die kurz Lachkick.
Dann haben die kurz Lachkick. Dann kommt irgendwie ein Refrain. Da kommt Maxime in den Part. Nico bekommt in den Part. Vergisst seinen Text. Macht yo, yo, yo. Fängt von vorne an. Irgendwie nochmal 4 Zeilen. Und dann kracht aber einfach der Refrain einfach nochmal rein, obwohl er nicht fertig ist. Und damit ist einfach quasi dieser...
Ich weiß nicht, was du von mir...
Es sind einfach so hängengebliebene Lines, diese Querreferenzen, aber auch so diese produktionstechnischen Sachen, die ich einfach unfassbar funny finde, alles in einem Song. Das ist einfach für mich, piekt es da einfach so. Das ist immer am Anfang und ich lache mich jedes Mal schon unfassbar kaputt. Ja, das ist von mir auch immer so ein bisschen verknüpft mit diesem, mit dem Song, der da eigentlich direkt danach kommt, wo Nico Do You Believe in Love After Love von Cher einfach nachsingt. Es kommt da auch irgendwie noch rein, aber das ist einfach so für mich der funny.
Dieser Song hat Autotune nach Deutschland gebracht.
So, Christian, ja, ja. Du meinst den Cher-Song jetzt?
Ja.
Ach so, ich dachte,
nein. Diese Version hat auf jeden Fall ein neues Level von Autotune-Einsatz in Deutschland freigeschaltet auch.
Ja, Mann.
Ich glaube sogar aus dem Song ist meine Eins.
Ah ja, okay.
Ist auch wieder nur eine Line, weil ich bin ja eigentlich alles losgeworden. Oh crazy, ich glaube, ich höre Stimmen. Oh ja, ich bin ja gerade mitten im Gespräch. von Maxim. So.
Es ist genau
das sind irgendwie die Zeilen, die haben sich in mein Hirn eingebrannt. Ja.
Aber auch so mal dieser Bruch, der irgendwie, ne, der Humor zieht einfach bei mir auch immer. Also, das ist einfach stark.
Ich muss gerade dran denken, meine Uroma, als sie so anfing abzubauen, also die wurde halt sehr spät halt dement, ne? Ich habe die noch erlebt und so. Aber die war Urkölnerin. Und die hat dann schon so Namen vergessen und so, ne? Aber die kannte noch so kölsche Karnevalslieder. Und die lag dann in dem Bett so und hat so einfach aus dem Nichts angefangen mit so, ich will zu Fuß nach Köllejon und so. Und also eines Tages gerade die Vorstellung gehabt, so, ich bin so dement, Alter, liegst du in meinem Bett, hab so die Namen meiner Kinder vergessen und so, fang dann aber plötzlich an, so zu spitten. Oh Mann, ich glaube, ich höre Stimmen. Ah ja, ich bin ja gerade mitten im Gespräch.
Digga, es wird's genauso kommen. Alter. Ja. Einfach nur mal so als 80-jähriger Amateur, wo sind eigentlich die Dinosaurier? Und deine Kids denken so, ach du Scheiße, jetzt geht's los, Alter.
Jetzt baut er ab.
Da wussten wir, dass das Opa nicht mehr gut geht.
Und dann aber 5 Jahre, nachdem du gestorben bist, werden nochmal so alte Geburtstagskarten durchgeschaut und steht auf einmal genau das drin.
Oder die sind so, du bist so beerdigt, die sind so, oh shit, welche Musik sollten wir spielen? Wir haben nicht nochmal mit ihm darüber gesprochen. Naja, ich glaube, dieses KIZ-Promo-Album hat er echt immer richtig heftig gesportet.
In Herzen getragen. Ja, also ja. Okay. Stand jetzt würde ich das so approven. So, falls mir was passiert in den nächsten 3 Jahren, könnt ihr einfach ein Naturkundemuseum abspielen, läuft. Ja. Bei Gott.
Leute, schreibt immer in die Kommentare, wie euch da so eine Folge gefällt, wo wir so ein Drittel einfach selber am Lachen sind. Also macht das was mit euch?
Das ist wirklich eine berechtigte Frage. Ich glaube leider nein, weil es gibt solche Folgen nicht so oft. Das war, glaube ich, Gründe.
Ich habe noch nie eine Podcast-Folge gehabt, wo ich so viel gelacht habe. So.
Ich hoffe, Lachen steckt an, liebe Leute, und ihr habt hier eine gute Zeit.
Ja, das hoffe ich auch. Wir bringen es trotzdem raus, weil wir wissen sowieso, dass es ist ein Gründungsmythos von Hip-Hop in Deutschland.
Wir wissen sowieso, dass es keine Freundschaft zwischen Männern gibt.
Das sagt man auch dazu. Ja. Okay, David, da hast du noch deine Eins vor der Brust.
Kommunismus jetzt. Es ist die Linksradikalität, der echte Spiegelsong dazu ist Abteilungsleiter der Liebe. Und ich beziehe mich hauptsächlich auf den Part von Nico, der reinkommt mit runtergepitchter Stimme. 129a. Ich bin Antifa.
Grüße an die...
Genau, an die PKK, ETA und die IRA. Das sind nur 3 der in dem Fall internationalen linken und linksextremistischen Gruppierungen,
die genannt werden. Und die rote Antifa ist NRW.
Ja, Mann. Ey, das ist so legendär. Also, ne, zum Kontext 129a ist für Überprüfung von, bist du Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Der wird aufgemacht und genau dieses Menschen von Gruppen, das sind internationale Gruppen, bekannte, es sind mindestens 3 aus Berlin, es gibt noch eine aus Hamburg, die genannt wird, sind beide bei Genius, findet ihr alle raus. Das zeigt so einen, also es zeigt so einen vollkommen echten und ehrlichen Knowledge-Kontext, einfach von, dass Nico hat auf jeden Fall einen Plan von mindestens diesen lokaleren Gruppen, weiß der auf jeden Fall, wer da dahinter steht und schautet die deswegen schon aus. Das finde ich unfassbar gelungen. Und es gibt eine sehr, sehr wichtige Line, Che Guevara T-Shirt um den Hals, ein Pali-Schal. Der Kampf um Befreiung bleibt international. Der wiederum eine Anspielung ist auf, hinter dem Faschismus steht das Kapital und so weiter und so fort. Und später ja noch aufgegriffen wurde, und das war jetzt nicht klar, aber später noch von Grimm 104 aufgegriffen wurde, auf dem Song 2. Mai. Ja. Neues Shirt von Mischka, um den Hals einen Ajax-Schal. Der Kampf um Befreiung ist mir relativ egal. Und Real Rap. Und ich möchte das Thema jetzt nicht diskutieren, ich möchte es aber kurz benennen, weil auch diese Gruppen, die Nico hier benannt hat, hier wird die große Deutschrap-Linkswecker, Linksrapper, da wird aufgemacht, wer wo in welcher Ecke steht, weil wir haben quasi die marxistischen, anti-imperialistischen Gruppen von Nico KZ, die hier genannt werden. Und das, was Krimi macht in seinem Dings, also neues Shirt von Mishka, ist ja quasi gegen das Che Guevara-Shirt. Also bei Nico ist es der alte Link der 68er, der quasi das runtergerückte Che Guevara-Shirt mit dem ausgelutschten Motiv trägt, aber so überzeugter Marxist wahrscheinlich. Bei Grimm ist es, ey, wir scheißen drauf, wir sind schon in so einer postironischen Ära, ich mache das neue Mishka-Designer-Shirt. Und dann bei Nico ist es der Partyschal, also ist irgendwie, ob wir es in der Ostbezug irgendwie, was bei Grimm zum Ajax-Schal wird, ein Verein, der oftmals fälschlicherweise als jüdischer Verein, aber er hat sehr viele Verbindungen zum Judentum tatsächlich. Und vor allem haben die Ultras von Ajax halt eine sehr enge Verbindung zu denen von Maccabi Haifa in Israel, die wiederum also schon relativ rechts sind auf jeden Fall. Also ich sag mal, sehr pro-israelischer Staat, und stellt das so ein bisschen dem von Nico entgegen. Und da wird halt die Schiene Anti-Imp versus Anti-D wird in diesem Bezug innerhalb des Deutsch-Links-Werfers.
Hey, das war eine sehr gute nicht. Analyse. Nee, du, ich gebe dir absolut recht. Also das hast du sehr... Ist so.
Das ist eine starke Rechercheleistung, und das im KIZ-Promo-Album.
Ja, nee, ist wirklich top.
Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Für mich war das eigentlich immer so aus der... ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie linksradikal war ich nicht, aber ich hatte Freunde, die irgendwie da bei irgendwie jede Woche irgendeine Demo, und genau dieses, für mich in dem Kontext, wo ich nicht so drin bin, dieses relativ beliebige, wir nennen jetzt mal noch die Arak, noch das und das, und dann aber auch die rote NFW und Kurden aus Stuttgart, weil einfach diese komischen Connections irgendwie dann auch da sind, aber denke ich mir so, ja, warum die Kurden aus Stuttgart, nicht alle Kurden, und warum nicht generell die Antifa, nur die rote Antifa und NRW, es ist genau dieser mikronischiger Kosmos, der in diesem Feld dann genauso gedacht wird. Das ist perfekt imitiert, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, das ist, wo ich herkomme.
Ja, um den Punkt abzuschließen. Grüße an die rote Antifa aus NRW.
Ja,
auch aus diesem Podcast.
Auch von mir Grüße auf jeden Fall.
Auch 15 Jahre später.
Ja. Oh, Bruder, ey, meine Güte. Okay, gibt's noch finale Meinung zu dem Thema, weil ansonsten gibt's nur noch eins zu sagen.
Gibt's ein offizielles Cover?
Nee, also meiner Meinung nach nicht. Es ist immer so ein abgewandeltes Urlaub fürs Gehirn-Cover, aber das fiel mir auch schon bei der Abstimmung schwer. Ich habe dann das genommen, was am weitesten verbreitet ist, aber ich würde sagen, nee. Ist
also
auch das,
also wo die vier aufgebauten Köpfe dann so auf ein Bild
genau so ist es. Ja, auch das ist ein Mysterium dieses Albums, weil das macht es zu einem nicht richtigen Album irgendwie, kein echtes Cover einfach.
Ja.
Das ist so Untergrund, es hat nicht mal ein Cover.
Ist so.
Okay, jetzt.
Ich würde mal, du hast ja bestimmt auch mal gesprochen. Hast du sie schon mal auf das Album angesprochen?
Nee. Traut sich keiner.
Wir wollen sagen, die
traut sich keiner.
Ja, und
nächstes Mal, ich verspreche es. Nächstes Mal, wenn ich einen von denen irgendwie in irgendeinem Kontext treffe, dann komme ich mal so völlig random mit, damals, 2011, wie war das eigentlich?
Vielleicht kriegen sie es ja mit, weil wir es hochreleasen, so. Und naja, gucken wir mal.
Grüße.
Ja, Grüße. Auf jeden Fall legendäres Album. Shoutout. Falls ihr es noch nie gehört habt und bis hier gehört habt. Es ist deutlich geworden, wir sind Fans. Genau, es gibt jetzt nur noch ein Thema, und zwar in die Abstimmung der nächsten Folge ableiten. Es wird, glaube ich, thematisch komplett nochmal anders. Und vielleicht auch nochmal die Erinnerung und den Vorschlag. Hey, wenn ihr selber irgendwie eine lose zusammenhängende Kategorie-Vorschlag für uns habt mit so ein bisschen älteren Alben, schreibt mir gerne bei der Rap-Stammtisch auf Instagram oder per E-Mail oder whatever. Und damit leite ich über an unseren Hörer, ich sage jetzt einfach mal den Instagram-Handle, den Katzenmahne, der uns einen Vorschlag für die nächste Kategorie geschickt hat.
Hallo Leute, vielen lieben Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gebt für die Kategorie. Ist mir wirklich eine große Ehre. Meine Kategorie trägt den Titel Tief und Tiefer oder Deep und Deeper, wie man möchte. Zum einen hätten wir da vom einzig waren Lord Walter 1992 Day. Unglaublich starkes Album. Zum zweiten hätte ich da im Angebot von Softboy Evo Reboot. Ebenfalls unglaublich starkes Album mit Wahnsinnsproduktion. Und zu guter Letzt hätten wir da vom guten 3+ Weine jetzt Lache später. Ebenfalls ein unglaublich starkes Album. Ja, ich freue mich auf euren Austausch und hoffe, ihr habt Spaß mit der, ich würde mal behaupten, etwas anderen Kategorie. Ja, ich freue mich auf euren Austausch und macht's gut.
Jawohl, Alter. Im Vergleich zu dieser Kategorie definitiv eine etwas andere Kategorie.
Das muss man sagen so.
Aber ehrlich Vorschlag, gesagt, also krasser Vorschlag und auch sehr, sehr Rap-Stammtisch-Core auf jeden Fall die Vorschläge. Also alles sehr Untergrund und sehr nischig, habe ich das Gefühl. Vielleicht 3+ am wenigsten davon, aber krasser Alben.
Ja, Vorschlag. Ich bin gespannt, was bei der Abstimmung auf Instagram bei der Rap-Stammtisch rauskommt und damit schließen wir die Kategorie, oder?
Ja. Ja, Mann, das war ein großer Spaß. Wir sind raus.
Danke für die Einladung, das war mir eine Ehre.